aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
Also die Wahrscheinlichkeit, eine Allergie zu bekommen über eine Backware, die ist noch nicht so eingehend untersucht. Aber ich finde es trotzdem aus meiner Sicht notwendig, dass man darüber informiert.
Sagt der Ernährungswissenschaftler und Lebensmitteltechnologe Andreas Lück. Eine Allergie könnte zum Beispiel durch Enzyme ausgelöst werden, die dem Teig zugesetzt sind. Dazu später mehr. Außerdem versuchen wir, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, warum die Menschen vor Jahrtausenden deutlich kleiner waren als heute. Doch zuerst, wie wirkt sich der Klimawandel auf Hagelunwetter aus? Und wie kann man sie besser vorhersagen? Das sind unsere Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Hagelkörner groß wie Tennisbälle. So etwas gab es zum Beispiel vor gut einem halben Jahr bei einem Unwetter zwischen Bad Tölz und Garmisch-Partenkirchen. Mit enormen Schäden an Autos und Gebäuden. Auch etliche Tiere starben. In Spanien wurde im Jahr 2022 sogar ein kleines Mädchen durch ein Riesenhagelkorn tödlich verletzt. Weltweit arbeitet man deshalb an genaueren Vorhersagen für solche Unwetter. Und einige Forschende jagen sogar dem Hagel hinterher, um herauszufinden, ob es durch den Klimawandel häufiger hagelt. Und vielleicht sogar mit besonders großen Körnern. Renate L. berichtet.
Julian Brimelow, Meteorologe an der University of Western Ontario in Kanada, fährt Hagelunwettern hinterher, sammelt Hagelkörner und friert sie gleich ein, um sie später im Labor zu wiegen und zu vermessen. Deshalb weiß er, sie sind nicht alle rund.
Je größer die Hagelkörner werden, desto weniger rund sind sie. Eher elliptisch, mit unregelmäßiger Oberfläche. Und die hat erstens einen Einfluss auf den Temperaturaustausch des Hagelkorns mit der Umgebung und zweitens auf den Bremseffekt der Luft, also wie schnell ein Hagelkorn fällt.
Hagel entsteht in großen Gewitterzellen mit schnell aufsteigender Luft, die ein warmer Boden natürlich begünstigt. Könnte es also durch den Klimawandel häufiger hageln oder heftiger? Julian Brimelow hat das für Nordamerika mithilfe von Computermodellen untersucht. Es zeigte sich, auch starker Wind in der Höhe spielt eine Rolle und solche Windsysteme verändern sich ebenfalls durch den Klimawandel.
Wenn die Windgeschwindigkeit mit der Höhe in der Atmosphäre steigt, stabilisiert das diese Aufwärtsbewegung in den großen Gewitterzellen. Und je länger die bestehen, desto mehr Zeit haben natürlich die Hagelkörner, um zu wachsen. Gleichzeitig gibt es aber auch den Effekt, dass in der wärmeren Luft mehr Hagelkörner schmelzen. Das wird wohl bei Unwettern mit kleineren Hagelkörnern passieren. Wir haben herausgefunden, dass es weniger Hagelunwetter geben wird und weniger mit kleinen Hagelkörnern, aber dafür häufiger schwere mit großen Hagelkörnern. Und in Europa dürfte es sehr ähnlich sein.
Große Hagelkörner richten mehr Schaden an. Und noch dazu werden die Unwetter immer häufiger von starkem Wind am Boden begleitet.
Durch den Wind prallt der Hagel mit höherer Energie auf. Ein großes Problem.
Vor allem, wenn die Hagelkörner auf Hauswände mit weicher Isolierung oder auf Fenster prallen. Solche Unwetter präziser vorherzusagen, daran arbeitet Ulrich Blahak beim Deutschen Wetterdienst. Er versucht, zwei Arten der Wettervorhersage zusammenzubringen. Erstens das sogenannte numerische Vorhersagemodell für mehrere Tage.
Das ist dreidimensional, ist furchtbar aufwendig und berechnet im Abstand von Kilometern viele verschiedene Wetterwerte und braucht sehr viel Zeit.
Und zweitens die Kürzestfristvorhersage für kleine Gebiete, wie sie typischerweise von einer Gewitterzelle getroffen werden. Die kann man sich als Film in Wetter-Apps anschauen. Die Wolken ziehen einfach weiter wie zuvor.
Dann können Sie für eine gewisse Zeit, sagen wir mal bis zu einer Stunde, relativ genau die Zugbahn vorhersagen, wo es drüber ziehen wird. Aber Sie können halt nicht vorhersagen, ob sich der Regen jetzt auflöst oder ob neuer entsteht. Das würde prinzipiell nur mit diesen Wettervorhersagemodellen gehen, weil da ja mehr Physik in der Vorhersage drin steckt.
Die waren erstens bisher zu langsam für schnell ziehende Gewitterzellen, konnten aber jetzt etwas beschleunigt werden. Zweitens fehlten ihnen für ein sehr kleines Vorhersagegebiet auch Wetterdaten. Diese Lücken werden jetzt aufgefüllt mit Radar- und Satellitendaten. Trotz dieser Verbesserungen für die numerische Vorhersage braucht man zwar für die erste Stunde immer noch die etwas schlichtere Kürzestfristvorhersage, aber die konnte auch verbessert werden.
Indem wir dem zum Beispiel gewisse Tendenzen mitgeben. Also wenn man in den letzten paar Minuten gemerkt hat, so ein Gewitter schwächt sich ab, dann setzen wir das auch fort. geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Und wir haben auch gelernt, wie man aus diesem einfachen bewegt sich so wie bisher, wie man dem eine Unsicherheit mitgeben kann. Gerade diese schweren Gewitterzellen, die Hagel produzieren, großen Hagel, das sind öfters welche, die aus der Windrichtung ausscheren. Und da unser normales Wettermodell auch schon so arbeitet mit Unsicherheitsabschätzung, lässt sich das auch gut miteinander verbinden.
Durch die Verknüpfung der beiden Vorhersagemethoden möchte der Deutsche Wetterdienst also zukünftig genauer vor Unwettern warnen.
Jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir das auf die Schiene setzen. Und dann in 1, 2, 3 Jahren kann man das schrittweise in verschiedenen, wie zum Beispiel unsere eigenen Wetter-App oder die Wetter-App vom Bayerischen Rundfunk sehen. Unsere eigenen Warnmeteorologen bekommen dann diese besseren Basisvorhersagen an die Hand, um da eben bessere Warnungen zu generieren. Oder Wetterredaktionen bekommen die Vorhersagen an die Hand, um bessere Wettervorhersagen zu machen.
Vielleicht profitiert diese Methode bald auch von Beobachtungen in Kanada für die Auswertung von Radarmessungen.
We don't have any methods that are consistently reliable.
Wir können auf dem Radarbild nicht sicher zwischen kleinen und sehr großen Hagelkörnern unterscheiden. Und dann kann ein Unwetter sehr bedrohlich aussehen. Aber wir können nicht zuverlässig erkennen, ob es viele kleine Hagelkörner sind oder nur wenige große. Wenn wir Hagelkörner sammeln, wissen wir genau, wann und wo sie gefallen sind. Diese Geländedaten vergleichen wir dann mit den jeweiligen Radarbildern.
So hoffen sie herauszufinden, ob eine bestimmte Art Hagel sich in charakteristischen Radarbildern zeigt. Wettervorhersagen werden heutzutage von extrem leistungsfähigen Computern berechnet, auf der Basis von unzähligen Messdaten aus aller Welt. Aber auch das mühsame Messen und Wiegen einzelner Hagelkörner könnte bald dazu beitragen, dass wir dank besserer Vorhersagen rechtzeitig Kinder und Haustiere, Blumenkästen und Autos vor dem Hagel in Sicherheit bringen können.
Hagelunwetter im Klimawandel und wie man ihre Vorhersage verbessern will. Ein Beitrag von Renate L. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Ziemlich egal, bei welcher Bäckerei man ins Brotregal schaut, da liegt eine unglaubliche Vielfalt an Brotsorten. Darauf ist man hierzulande auch stolz, auf das gute Brot und auf das Handwerk, das dahinter steckt. Doch manches davon ist Blendung. Kaum eine Bäckerei schafft die Qualität noch rein mit traditionellen Zutaten. Viele setzen auf Hilfsmittel aus dem Labor. Über 200 Zusatzstoffe sind zugelassen, darunter Emulgatoren, Feuchthaltemittel, Konservierungsstoffe und auch technische Enzyme. Die müssen zum Beispiel nicht auf dem Etikett stehen, weil sie angeblich während des Backprozesses inaktiv werden. Doch wie harmlos ist das alles tatsächlich? Unter anderem dieser Frage ist Anna Küch nachgegangen.
Besuch auf der internationalen Bäckerausstellung der IBA in München. Hier trifft sich die Backbranche. Bäcker, Konditorinnen und Backmittelhersteller aus der ganzen Welt. An den Ständen gibt es die ganze Palette an Produkten. Mühlen, Teigkühlsysteme und jede Menge Zusatzstoffe. Zum Beispiel bei der Firma Sternenzym. Produktmanagerin Julia Yvonne Batzion.
Ja, also wir haben Enzyme hauptsächlich für Dauerbackwaren. Die werden eingesetzt in Waffeln, in Crackern, in Biscuits zum Beispiel. Die haben unterschiedliche Auswirkungen nachher im Endprodukt oder auch auf den Teig. Also wir unterstützen dabei, Waffeln knuspriger zu machen. Wir unterstützen dabei, dass Teig homogener auf den Waffelblättern zum Beispiel verteilt werden kann. Oder auch die Bräunung von Keksen können wir beeinflussen, dass man eine gleichmäßige Bräunung zum Beispiel hat, damit halt die Kunden am Ende ein gleichmäßiges Produkt auch an ihre Endkunden weitergeben kann.
Einen Stand daneben ist das Schwesterunternehmen Deutsche Back. Auch hier gibt es Backmittel. Sprecherin Dana Franksen zeigt auf eine Glasvitrine, hinter der kleine Kuchen stehen.
Das ist ein veganer Kugelhupf oder Poundcake im Englischen und den kann man als Brownie verarbeiten, den kann man hier zu Fruchtschnitte verarbeiten. Das ist ein 100%er, das heißt, man kriegt den kompletten Prämix bei uns, da ist schon alles drin. Der Kunde gibt nur noch Wasser und Öl dazu und wenn er möchte, packt er Früchte drauf und wenn nicht, dann lässt das. Ne?
Nicht nur vegane Kugelhupfs und Kekse sind voller Zusatzstoffe, auch die immer gleich aussehende Kaisersemmel, die Krapfen oder Brezen sind oft mit Mitteln aus dem Labor versetzt. Und das nicht nur bei den Industriebäckereien, sondern auch bei den kleinen Handwerksbetrieben, sagt Bäckermeisterin Anke Kähler.
Man kann Bäcker fragen, was hast du in deinen Produkten drin? Zum Teil wissen sie es selber nicht, weil sie haben irgendwie ein Backmittel drin, die Deklaration wird abgeheftet, kommt in irgendeinen Ordner. Man guckt da nicht so genau drauf. Das ist, glaube ich, keine böse Absicht, sondern es ist einfach so. Der Alltag für einen Bäcker ist dicht und es gibt wenige, die sagen, ich möchte aber genau wissen, was da drin ist und genau die Funktion wissen oder es genau steuern. Und das ist aber nicht die Mehrheit.
Anke Kähler hat den Verband Die Freien Bäcker gegründet. Die verzichten auf die meisten Zusatzstoffe. Sie fordert seit Jahren mehr Transparenz, denn der Verbraucher hat kaum eine Chance herauszufinden, was im Brot ist. Seit Jahrzehnten werden allerlei Hilfsmittel eingesetzt, Zucker als Nährstoff für die Hefe, Malz zum Bräunen oder auch Ascorbinsäure. Dabei handelt es sich um Vitamin C. Das sorgt für Stabilität und Haltbarkeit. Die meisten Mehle aus großen Mühlen sind damit versetzt, je nachdem, wie die Ernte ausfällt, sagt Monika Drax. Sie ist selbst Müllerin und mischt nichts hinzu.
Es wird eigentlich ganz oft die Ascorbinsäure verwendet. Da kann man halt natürlich, sage ich mal, eher schlechtere Weizensorten noch mal ein bisschen nach oben pushen, einfach im Volumen oder halt, sage ich mal, auch in der Teigstabilität. Weil das sollte das Mehl ja irgendwo immer gleich sein. Oft werden dann irgendwie Enzyme mit dazu gemischt, oft diese Alpha-Amylasen. Das hat halt den Vorteil, dass das Gebäck schön volumiger noch wird, kleinporiger, mehr Stand, genau.
Es gibt mittlerweile zahlreiche dieser sogenannten technischen Enzyme. Das sind Proteine, die im Labor hergestellt werden. Für die Backindustrie haben sie einen entscheidenden Vorteil. Die Stoffe müssen nicht deklariert werden. Sie gelten als Verarbeitungshilfsstoffe, die beim Backprozess inaktiv werden. Der Kunde weiß also oft gar nicht, dass der Bäcker diese Enzyme benutzt hat. Besuch in der Uni Hohenheim, nähe Stuttgart. Hier forschen die absoluten Experten auf dem Gebiet.
Es ist ein kleiner Bioreaktor, sehr schön, das sind die kleinsten Waren. Da machen wir gut Forschung drin, da können Sie sehen, die sind parallel. So stellen wir auch Enzyme her, natürlich.
Lutz Fischer ist Professor am Lehrstuhl für Biotechnologie und Enzymwissenschaft. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den Proteinen und kann die Aufregung nicht verstehen. Jeder Mensch hat körpereigene Enzyme, also Eiweißstoffe, die biochemische Reaktionen steuern oder beschleunigen.
Es fängt an in unserem Mund. Wir haben in unserem Mund Enzyme, die sind da. Und ohne die könnten wir gar nicht rankommen an die Energie, die wir brauchen zum Laufen, Denken, Leben. Ob jetzt dort ein Enzym, ein technisches Enzym im Brot noch vorhanden ist, das kann den Mundpeptidasen und den vom Pankreas, ist denen das herzlich egal. Die finden ein Protein, zerlegen es und gut. Da ist ja kein Label dran, dass das jetzt im Brot eingesetzt wurde. Das hätte ja genauso gut woanders sein können. Mhm. So what?
Die technischen Enzyme werden im Labor aus Pilzen, Bakterien und Hefen gewonnen. Das geht heutzutage per Gentechnik.
Das sind regelrechte Produktionsstätten. Das sind Fabriken eigentlich mit riesigen Bioreaktoren, in denen dann überwiegend Pilze oder Bakterien oder Hefen dazu gebracht werden, diese Enzyme in großen Mengen zu produzieren.
Da gibt es Amylasen, die spalten den Zucker und sorgen dafür, dass der Teig schneller geht. Sie halten die Kruste knusprig und weich zugleich. Xylanasen verleihen dem Teig Elastizität. Er bleibt nicht in den Maschinen kleben. Lipasen spalten wiederum pflanzliche Fette im Getreide. Die Enzyme sind hochwirksam. Pro Kilogramm Teig genügen wenige Milligramm Enzym. Bislang hieß es immer, dass die Enzyme durch den Backprozess inaktiv werden. 2020 konnte Fischer zusammen mit seinen Kollegen nachweisen, dass die technischen Enzyme auch nach dem Backprozess noch aktiv sind.
Also weil man in der Wissenschaft ja systematisch vorgehen muss, haben wir uns Weißbrot vorgenommen. Und das unter definierten Bedingungen gebacken. Und das einmal mit und ohne Zusatz von technischen Enzymen und auch die technischen Enzyme, welche haben wir variiert. Dann haben wir halt so zwischen 15-18% Aktivität wiedergefunden, die mal eingesetzt wurde.
Was bedeutet das, wenn die Enzyme noch aktiv sind? Ist das für den menschlichen Körper gefährlich? Dazu gibt es bislang keine Studien. Lutz Fischer findet die Sorge übertrieben.
Wenn da jetzt ein Enzym zugesetzt ist, was vielleicht noch aktiv ist und Sie essen das, es wird trotzdem zerlegt, kommt im Mund, kommt in Magen, in Dünndarm, es wird zerlegt. Ob das jetzt noch aktiv wäre im Sinne seiner einen Reaktion, die es macht oder nicht, ist unerheblich. Nein, es gibt keine anzunehmende Gefährdung durch die Aktivität eines im Lebensmittelbereich verwendeten Enzyms.
Die Recherchen zu dem Thema sind schwierig. Viele Anfragen laufen ins Leere. 2003 gab es eine Studie der Ruhr-Universität, dass jeder vierte Bäcker auf Enzymstäube allergisch reagiert, von Augenreizungen bis hin zum Asthma. Ganz so harmlos ist es offenbar nicht, sagt der Ernährungswissenschaftler und Lebensmitteltechnologe Stefan Lück. Er ist Bereichsleiter für Ernährungsbildung und Gemeinschaftsverpflegung am Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach.
Ja, es ist also durchaus so, bei Backprozess ist es ja so, man denkt immer, man stellt den Ofen auf 250 oder 200 Grad ein und denkt dann, wow, das ist ja eine hohe Temperatur, da geht alles platt, da geht alles kaputt, vor allen Dingen auch Proteine werden zerstört, aber dem ist ja nicht so, weil im Kern des Produktes, im Kern des Garproduktes, wie jetzt in dem Fall Brot, ist die Temperatur ja weitaus geringer. Also da liegen wir ja nur bei, ich sag jetzt mal 70, 80 Grad, je nachdem, was für eine Ware ich da im Ofen habe. Und da kann es durchaus sein, dass diese Enzyme immer noch, ja, nicht überleben, wäre der falsche Ausdruck, aber immer noch Bestand haben. Und wenn das der Fall ist, dann kann man daraus schlussfolgern, dass es hier und da bei irgendeinem gegebenenfalls zu einer Allergie kommen kann.
Zumindest sollten die Enzyme deklariert werden, damit der Verbraucher selbst entscheiden kann. Denn technische Enzyme kommen nicht nur in Brot vor, sondern in vielen verarbeiteten Lebensmitteln, in Käse, in Bier, in Fleisch.
Wir vermuten, wir wissen es nicht, aber wir vermuten, dass diese Lebensmittelallergien auch deswegen zunehmend in unserer Gesellschaft zu finden sind, weil wir auch immer mehr, unser Körper auch immer mehr mit Stoffen, in erster Linie Zusatzstoffe, aber vielleicht auch Hilfsstoffe, in Kontakt kommt, die er so nicht kennt. Und sich dagegen wappnet und dass solche Dinge dazu führen können, dass allergische Reaktionen entstehen. Also wir reden jetzt hier nicht von einer Lebensgefahr, sondern von möglichen Allergiereaktionen. Was ich persönlich viel wichtiger finde, ist einfach Transparenz zu schaffen. Ich finde es immer gut, dass Menschen wissen, was da passiert. Ich finde es gut, dass Menschen wissen, was in so einem Produkt drin ist, um sich dann selbst zu entscheiden.
Was das alles mit unserem Körper macht, ist unklar. Fakt ist, viele Bäcker nutzen, teils auch unwissentlich, Zusatzstoffe. Ob die gefährlich sind, ist bislang nicht untersucht. Zumindest in einem Punkt sind sich die Forscher einig. Technische Enzyme sollten deklariert werden. Biotechnologe Lutz Fischer von der Uni Hohenheim.
Deklarieren sollte man es sowieso. Egal, ob es aktiv ist oder nicht. Weil es ist doch notwendig, finde ich, dass wenn man ein Produkt verkauft, dass man sagt, was drin ist. Es ist ja per se nicht schlimm. Und auch gerade der Verbraucher, ich ziehe mich damit ein, wir sind ja Gewohnheitsmenschen. Und wenn wir das dann lesen und erstmal ein bisschen verwirrt sind und dann lesen wir es aber in einem halben Jahr wieder und in einem Jahr auch wieder und jetzt haben wir es dreimal gegessen und es schmeckt uns, es ist nichts passiert, ja, dann ist es okay.
Oder der Verbraucher entscheidet sich dann bewusst, nur noch Brot zu kaufen, das wirklich aus Mehl, Wasser und Salz hergestellt ist, ohne Zusatzstoffe. Kein leichtes Unterfangen.
Anna Küch über Doping fürs Brot. Der Mensch, oder besser gesagt die Spezies Mensch, wird immer größer. Eltern, denen die Kinder über den Kopf wachsen, denken sich da vielleicht manchmal, stimmt. Aber so ist das natürlich nicht gemeint. Vielmehr wissen wir, dass Menschen vor einigen Jahrtausenden wesentlich kleiner waren als wir heute. Jedenfalls im Durchschnitt. Doch was sind die Gründe dafür? Da ist noch so manches unklar. Archäologinnen und Archäologen haben jetzt aber ein paar spannende Dinge herausgefunden. Mehr dazu von Sebastian Kirschner.
Von wegen, früher war alles besser. Das Bett zu kurz, der Türstock zu niedrig, die Schuhe zu klein. So zumindest würde es uns wohl gehen, wenn wir plötzlich in der Welt unserer Urahnen, der ersten Bauern und Viehzüchter, leben würden. Denn vor mehreren tausend Jahren waren wir noch deutlich kleiner als heute, im Schnitt rund 15 Zentimeter. Ist Größe also ein Zeichen für unseren Fortschritt und stetig wachsenden Wohlstand? Das hat sich unter anderem auch Eva Rosenstock gefragt.
Können wir das quasi als so ein Bruttoinlandsprodukt-Ersatz für die Vorgeschichte verwenden? Das war die ursprüngliche Idee. Und je weiter wir geforscht haben, wurde uns ja immer klarer, dass so ein eindeutiges Bild, wie das die Wirtschaftshistoriker zeichnen können, das hat sich halt in der Vorgeschichte gar nicht so abgezeichnet.
Sagt die Archäologin von der Universität Bonn. Doch von vorne. Was hat sie mit den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich und den USA genau untersucht? Die Genetiker und Altertumswissenschaftler haben Daten von über 1500 Skeletten ausgewertet, allesamt zwischen 6000 und 8000 Jahre alt. Gefunden bei Grabungen in Mitteleuropa, auf dem Balkan und im Mittelmeerraum. Knapp 130 Proben stammen auch aus der Gegend des heutigen Sachsen-Anhalt. Sie gehören zu Menschen aus der Gruppe der sogenannten Linienbandkeramik, erklärt Jörg Orschied vom Landesamt für Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt, der nicht an der Studie beteiligt war.
Das ist die Zeit, wo die ersten Ackerbauern bei uns siedeln. Und das ist ungefähr so um 5400 vor Christus.
Das Besondere dieser Linienbandkeramiker? Sie besiedelten nahezu ausschließlich Gegenden mit fruchtbarem Lössboden. In dem erhalten sich Knochen meist sehr gut. Deshalb kann man mit ihnen auch gut ermitteln, wie groß die Menschen waren.
Da zeigt sich, dass diese Leute eben, das ist eine generelle Tendenz in dieser Zeit, relativ klein sind. Also da reden wir von Größe so um 1,65 bei den männlichen Individuen und ungefähr so zwischen 1,55 und 1,56 bei den Frauen. Also die sind relativ klein. Und die Frage war eben, was sind da möglicherweise die Faktoren, warum sind die so?
Sagt Anthropologe Jörg Orschied. Zusätzlich haben Eva Rosenstock und ihre Kollegen die Skelette genetisch beprobt. Dabei zeigte sich, die Menschen haben ihr vorgegebenes Wachstumspotenzial damals nicht ausgeschöpft, sagt die Archäologin. Genetisch hätten sie größer sein können.
Woran liegt es? Ist es genetisch bedingt oder steckt da auch Kultur drin? Und natürlich steckt da auch irgendwie Umwelt drin im Sinne von Ernährungszustand. All diese Dinge sind noch relativ unerforscht.
Dass die Lebensweise und die damalige Umwelt die Linienbandkeramiker stark belastet haben müssen, das passt für Jörg Orschied durchaus ins Bild.
Das ist ein rein körperlich betriebener Ackerbau. Diese Leute bauen auch Häuser. Da muss sehr viel Arbeit rein investiert werden. Das sind keine wie zusammengezimmerten Hütten, sondern das sind schon sehr klar strukturierte, richtige Häuser. Und das muss ja alles in Handarbeit erstellt werden. Das heißt, die Leute haben wirklich von morgens bis abends gearbeitet. Und das wirkt sich natürlich aus auf die Körpergröße.
Auffällig beim Vergleich zwischen den Menschen aus dem nördlichen Mitteleuropa und denen im Süden? Im Mittelmeerraum waren Frauen und Männer annähernd gleich groß. In der Gegend des heutigen Sachsen-Anhalt dagegen waren die Frauen deutlich kleiner als die Männer. An der Ernährung, Krankheiten oder Mangelzuständen kann das aber nicht gelegen haben, sagt Eva Rosenstock. Das lässt sich aus den Analysen von in den Knochen eingelagertem Kohlenstoff und Stickstoff ableiten. Die zeigten keine auffälligen Unterschiede zwischen den Geschlechtern.
Spannend war halt, dass wir jetzt nicht sehen, dass die Frauen deutlich schlechter ernährt waren als die Männer, sondern die hatten es beide recht knapp.
Die Studienautoren folgern daraus, dass Frauen weiter im Norden offenbar mehr leisten mussten als Männer.
Und da kann man natürlich jetzt spekulieren, was sind die Belastungsfaktoren hier für die Frauen gewesen? Was sicherlich ein Faktor ist, ist eine erhöhte Anzahl von Geburten und natürlich auch Versorgung von Kindern.
Was wir wissen, ist, dass die Bandkeramiker ihre Frauen von woanders hergeholt haben. Und da kann man dann so sich Szenarien ausspinnen, wie ist das für so eine junge Frau, die verheiratet wird, den Ort wechselt. Das ist eine emotionale Belastung. Gab es schon sowas wie Teenage-Schwangerschaften, also so eine Kombi aus Frühschwangerschaft. Man wächst selber noch und muss aber auch schon arbeiten. Dass da vielleicht eine gewisse Mangelsituation am eigenen Wachstum entstehen kann, halte ich für durchaus denkbar.
Fest steht für die Forschenden aber eines: Nicht nur Wohlstand und Umwelt, sondern auch der kulturelle Rahmen spielt eine wichtige Rolle dabei, wie groß wir werden.
Warum Menschen früher deutlich kleiner waren als heute, Sebastian Kirschner berichtete. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.